Neu bei Kaufkraft. Themenstark. Aufbauend auf Kaufkraft, der Entscheider-Talk, beleuchten wir ein Schwerpunktthema über mehrere Folgen. Praxisnah, fokussiert und mit echten Einblicken aus der Praxis. Für alle, die wissen wollen, was den Einkauf wirklich antreibt. Los geht's mit dem Themenschwerpunkt Sicherheit und Verteidigung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Wir hören uns.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Mitglieder der Einkaufscommunity, willkommen zur ersten Folge unserer neuen Reihe Kaufkraft Themenstark, dem BME-Podcast, in dem wir uns um entscheidende Fragen rund um den Einkauf kümmern und diese diskutieren. Heute starten wir mit dem Schwerpunkt Sicherheit und Verteidigung. Mein Name ist Matthias Berg. Ich bin Leiter des Kompetenzzentrums Innovative Beschaffung und im Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik Leiter des Bereiches Forschung und Entwicklung. Und ich freue mich sehr, Sie durch die erste Episode zu führen. Besonders freut es mich, heute Professor Dr. Essig als Interviewpartner an meiner Seite zu wissen. Er ermöglicht uns hoffentlich einen ersten fundierten Einblick in die Themenlandschaft Beschaffung der Rüstungsindustrie. Hallo Michael, herzlich willkommen.
Hallo Matthias, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Sieh es mir nach, ich springe direkt schon wieder dreisterweise in das Du hinein, denn zugegebenermaßen ist dieser Podcast nicht unsere erste Schnittmenge. Wir reisen nicht nur parallel durch das Thema Beschaffung, sondern wir haben auch viele Berührungspunkte und auch schon einige spannende Diskussionen geführt und natürlich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen im Bereich Sicherheit und Verteidigung begegnen wir uns nicht nur auf der Bühne, sondern auch fachlich. Ich möchte dich unserem Publikum trotzdem gebührend auch vorstellen. Dementsprechend übernehme ich diesen Part erstmal. Du bist Inhaber der Professur für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Beschaffung und Supply Management an der Universität der Bundeswehr München. Jüngst, das hat mich sehr gefreut, bist du auch Träger des Ulrich L. Rode Preises geworden für deine herausragenden Forschungsleistungen rund um strategische Beschaffung, Lieferkettenverantwortung und sicherheitsrelevante Bedarfsdeckung des Staates. Da kann man sich mit Sicherheit erstmal viel vorstellen. Gib uns doch mal einen Einblick, was der Schwerpunkt deiner wissenschaftlichen Arbeit ist, weil die Universität der Bundeswehr ist wahrscheinlich nicht jedem geläufig. Und damit wir dieses Konstrukt gleich mal ein wenig verstehen, würde ich dich mal bitten, uns abzuholen, wo steht denn die Wissenschaft in diesem Themen- und Spannungsfeld?
Ja, vielen Dank, Matthias. Tatsächlich beschäftigen wir uns hauptsächlich und eigentlich rund um die Uhr mit der Frage, wie man gut einkauft. Ja, das ist also wirklich unser Thema, was auch immer gut einkaufen bedeutet. Eigentlich geht es uns im Kern darum zu verstehen, wie läuft das Kaufverhalten von Organisationen ab? Also erklären zu können, wie große Organisationen einkaufen. Und das gucken wir uns in drei Sektoren an. Das gucken wir uns im industriellen Sektor an. Da haben wir über viele Jahre insbesondere mit der Automobilindustrie zusammengearbeitet. Das gucken wir uns aber auch im öffentlichen Sektor an und dann noch spitzer im Verteidigungssektor. Da haben wir für alle diese drei Felder eben eine Forschungsgruppe, die sich damit auseinandersetzt. Und inhaltlich geht es uns darum, der Einkauf hat ja so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, das Image als reiner Kosten- und Preisdrücker, von dem eben wegzukommen und darzustellen, welchen umfassenden Wertbeitrag die Beschaffung leisten kann. Also wie sieht so eine strategische Beschaffungskonzeption aus, um Innovationen mit Lieferanten, beispielsweise in der Digitalisierung, tatsächlich zu fördern und so einen Erfolgsbeitrag für die Organisation zu leisten.
Okay. Ich glaube, damit haben wir schon mal eine gewisse Vorstellungskraft. Jetzt gehe ich mal etwas stärker rein, weil wir sind ja hier tatsächlich in einem Themenschwerpunkt Sicherheit und Verteidigung. Und ich würde einmal behaupten, dass die aktuellen politischen Herausforderungen, die wir sehen und auch die turbulenten Zeiten, die wir auch in der Gesellschaft gerade spüren, mit Sicherheit auch zu einer Verdichtung in deinem persönlichen Terminkalender gerade führen und dich zu der einen oder anderen Veranstaltung zerren. Und das mit Sicherheit nicht mit allgemeinen Themen, wie kann man strategischen Einkauf aufbauen oder wie sieht gerade der Digitalisierungsgrad aus. Gib uns doch mal so ein paar Floskeln, ein paar Buzzwords mit. Was sind eigentlich die Kernthemen und Diskussionen, die du gerade auf Bühnen erlebst?
Also du hast gerade eben, Matthias, selber schon das Thema Digitalisierung natürlich angesprochen, wobei das sehr weit über das hinausgeht, dass wir irgendwie Prozesse automatisieren oder Einkaufsprozesse automatisieren, sondern tatsächlich arbeiten wir sehr intensiv an dem Thema Software-Defined Procurement und Software-Defined Products. Also was bedeutet denn auch für traditionelle Industrieunternehmen, die immer wertmäßig immer größere Anteil von Software und auch der funktionsbezogene immer größere Anteil von Software? Das ist sozusagen ein großes Thema. Und das zweite große Thema, was vielleicht auch so ein bisschen die Brücke schlägt, ist natürlich das Thema Globalisierung, eigentlich präziser gesagt sogar das Thema Deglobalisierung, über das wir sehr intensiv reden müssen. Also zum einen, weil wir natürlich Druck über Zölle, Kostendruck über Zölle für den freien Welthandel haben, aber weil wir eben auch geopolitische Verwerfungen haben. Das heißt, insbesondere unsere Handelsbeziehungen mit China stehen ja durchaus auch unter kritischer Beobachtung oder unter Druck. Und das führt dann auch zu dem dritten Teil natürlich, der im Moment eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist der Bereich Sicherheit und Verteidigung, Beschaffung im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Und da werden die Schnittmengen, ne, zwischen den geopolitischen Themen, die sozusagen die Einkaufsmanagerinnen und Einkaufsmanager in der Privatwirtschaft betrifft und das, was sozusagen politisch passiert, das greift da schon ineinander. Das sind eigentlich so die Themen, die uns im Moment in der Diskussion mit der Praxis wirklich enorm begegnen.
Also auf jeden Fall ein Punkt und genau etwas, was wir mit Sicherheit vor 3 bis 4 Jahren alle so nicht skizziert hätten, ist so dieses gegenseitige Befeuern. Also das eine ist sozusagen der Punkt Deglobalisierung, ja, das haben wir schon mal am Horizont so ein bisschen gespürt. Wir haben gesehen, wie irgendwie auch einfach tatsächlich Industrieflüsse, Warenflüsse immer mehr Politikum wurden und das natürlich in dieser Beschleunigung gerade mit der Sicherheits- und Verteidigungsfrage, die auf einmal im Raum steht, ist es natürlich nochmal eine Eskalation, die wir so nicht gesehen haben. Bevor wir zu tief reingehen, würde ich sagen, fangen wir nochmal an, so ein bisschen zu sortieren. Was macht eigentlich so dieses Spannungsfeld auf? Es wird immer von der Rüstungsindustrie gesprochen oder ich habe auch eingangs gesagt, Beschaffung in der Rüstungsindustrie. Verbessern wir es mal in Richtung Beschaffung in Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Gib uns doch mal so ein bisschen einen Eindruck, weil wir werden auch sehr, sehr viele Zuhörerinnen haben, die in diesem Metier einfach nicht bis dato aktiv sind und auch noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Was sind aus deiner Sicht so die immanenten Strukturen im Bereich Defense-Beschaffung und was sind auch relevante Stakeholder oder Akteure, die man vielleicht so ein bisschen verorten muss und die man kennen sollte, wenn man sich mit dem Thema Beschaffung im Sicherheits- und Verteidigungssektor beschäftigen möchte?
Also dieser Bereich steht vor massiven Herausforderungen, das muss man ganz klar sagen. Und der Auslöser, das wissen wir alle, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, das sind natürlich sehr unerfreuliche, das muss man ja wirklich sagen. Es ist natürlich die Rückkehr des Krieges nach Europa und das Erkennen, dass wir in unsere Sicherheit und Verteidigung massiv investieren müssen. Und was hat das für ganz praktische Konsequenzen für die Einkaufs- und Beschaffungsfunktion? Also das Beschaffungsvolumen der Bundeswehr wird gegenüber dem Vor-Ukraine-Jahr bis 2028, 2029 um 580% steigen. Die Streitkräfte, die deutschen Streitkräfte wie alle Streitkräfte auf der Welt sind hochgradig abhängig von einer leistungsfähigen Lieferantenbasis. Ja. Etwa 50% der Verteidigungsausgaben gehen in die Lieferantenbasis. Wir haben ein arbeitsteiliges System, wo die Privatwirtschaft die Güter und Produkte, die Leistungen bereitstellt, die dann von staatlichen Streitkräften genutzt werden. Also wir haben ein massives Anwachsen im Beschaffungsvolumen und dem gegenüber steht im öffentlichen Sektor generell in den letzten 10 Jahren eine massiv zurückgehende Bieterzahl. Ja, also es gibt Studien des Europäischen Rechnungshofes, die zeigen, dass wir vor 10 Jahren noch im Schnitt etwa 6 Angebote pro Vergabe im öffentlichen Sektor bekommen haben. Das ist in den letzten 10 Jahren, hat sich das halbiert. Wir sind jetzt bei im Schnitt knapp über 3 Angeboten je Vergabe. Und im Sicherheits- und Verteidigungsbereich, da haben wir auch eine Studie mit dem Bundesamt für Ausrüstung in Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz gemacht. Im Sicherheits- und Verteidigungsbereich liegen wir im Schnitt bei 2 Angeboten. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite Anwachsen des Beschaffungsvolumens, auf der anderen Seite eine, ich sag mal, aus Einkäuferin, Sicht der Einkäuferinnen und Einkäufer, nicht sehr befriedigende Bieterzahl. Und dann haben wir noch eine dritte Entwicklung, nämlich die massive Investition von Risikokapital in Startups im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich. Ja, also es gibt eine Untersuchung der NATO, die zeigt, dass sich diese Investitionen mehr als verdreifacht haben. Wir sind jetzt bei über 18 Milliarden Euro, die eben von Venture Capital Firmen in Startups im Sicherheits- und Verteidigungsbereich investiert haben. Das heißt, wir müssen, die Beschaffungssysteme müssen auch in der Lage sein, von diesem, ja, ich sag mal, von diesen Investitionen in Innovationen auch zu profitieren. Und der wesentliche Unterschied aus dem Grund gegenüber, ich sag mal, noch vor 30, 40 Jahren ist, dass früher diese Dual-Use-Frage eigentlich eher so war, dass man gesagt hat, die militärischen Innovationen werden auch in den kommerziellen Markt übertragen, nicht? Wenn man sowas wie GPS oder sowas denkt. Und jetzt sehen wir eigentlich eine umgekehrte Entwicklung, dass viele der Technologien, die auch zivil vorangetrieben werden, eben auch für das Militär interessant werden, nicht? Denkt man sowas wie künstliche Intelligenz oder Drohnentechnologien. Also das ist so ein Spannungsfeld, in dem sich die Beschaffung im Sicherheits- und Verteidigungssektor im Moment bewegt.
Versuche ich mal so ein bisschen die Themenfelder zu sortieren. Wir haben einerseits einen enormen Anwuchs an Haushalt, was dann perspektivisch zu einem anderen Beschaffungsvolumen führt. So, ich glaube, wir müssen den einen oder anderen Zuhörern, Zuhörerinnen nochmal erklären, okay, wie kann dieses Beschaffungsvolumen auch gehandelt werden? Vielleicht nochmal kurz die Unterschiede zwischen dem industriellen Einkauf, wo, glaube ich, viele unserer Zuhörerinnen herkommen, differenzieren zu der öffentlichen Beschaffung und der Herausforderung, dass diese Haushaltsmittel ja auch irgendwie am Markt ankommen müssen. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz skizzieren.
Also, das sind eigentlich zwei wesentliche Unterschiede, die wir im Sicherheits- und Verteidigungssektor haben, zu dem, was in der Privatwirtschaft passiert. Das eine ist, wir reden hier über öffentliche Beschaffung. Öffentliche Beschaffung unterscheidet sich von der privatwirtschaftlichen Beschaffung im Kern durch den Status des Auftraggebers. Wir reden immer dann von einer öffentlichen Beschaffung, wenn der Auftraggeber dem öffentlichen Sektor angehört oder einen Beitrag zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe leistet. Die Konsequenz daraus ist dann die zwingende Anwendung des Vergaberechts. Das heißt, der Auftraggeber ist in der Art, wie er einkauft, nicht frei, sondern muss sich an Regularien halten, die, wenn ich das gleich vorweg sagen darf, gar nicht so schlecht sind wie manchmal ihr Ruf. Denn das, was als Grundprinzip im Vergaberecht drinsteht, ist eigentlich sogar ganz gut, eine Vergabe im Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit, nicht der niedrigste Preis und so, aber können wir vielleicht noch separat sprechen. Also ist da eine große Unterschied. Wir reden tatsächlich über eine regulierte Beschaffungsumgebung. Das zweite ist die Besonderheiten der Märkte und der Güter. Ja? Also die Kernsicherheits- und Verteidigungsindustrie, so wie wir sie klassischerweise kennen, nicht? Panzer, Kampfflugzeuge und so weiter und so fort, zeichnet sich eben dadurch aus, dass es in der Regel nur einen Nachfrager gibt, jedenfalls in einer Nation, in der Regel. Ja, so. Auf der anderen Seite sind es Märkte wie andere auch, ne? Also es gibt Lieferanten, es gibt Angebot und Nachfrage, die bestimmen den Preis und so weiter und so fort. Also wir haben das System im Prinzip schon privatwirtschaftlich organisiert. So, und jetzt sind es deswegen auf der einen Seite Besonderheiten, auf der anderen Seite unterscheiden sie sich doch nicht so sehr. Zum einen, weil die Bundeswehr natürlich auch sehr viele zivile, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Produkte kauft, eben nicht nur Panzer. Und dieser Anteil wird vielleicht sogar zunehmen, nicht, wenn wir jetzt an Technologien denken, die aus dem kommerziellen Markt kommen, wie ich vorher schon angedeutet habe, sowas wie künstliche Intelligenz beispielsweise. Und zum Zweiten ist die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie eine Querschnittsindustrie. Ja, das ist ja, das betrifft ja Schiffbau, das betrifft Flugzeugbau, das betrifft den ganzen Bereich IT und so weiter und so fort. Also da gibt's schon in den Märkten eine Reihe von Gemeinsamkeiten und vielleicht eine Reihe von Besonderheiten. Und der letzte Punkt, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, das ist natürlich auch ein sehr stark politisch gesteuerter Markt. Logisch, ja. Der staatliche Nachfrager Bundeswehr ist Teil des Staates und hat damit natürlich eine politische Steuerung.
Ja. Okay, schließe ich mal dieses Thema öffentliche Beschaffung gleich nochmal ein Stück weit ab mit der Frage, was sind für dich die wichtigen Entwicklungsschritte und was sind die Prämissen, die die öffentliche Beschaffung erstmal seitens der Bundeswehr, aber auch im THW, einer Polizei in Zukunft regeln muss?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Sie hören diesen Podcast mit Spannung und freuen sich über neue, wertvolle Impulse? Dann wissen Sie, aktuelle Informationen sind der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur im Einkauf, sondern in allen Bereichen Ihres Unternehmens. Doch bei der Vielzahl an Quellen, von Zeitungen, Fachbüchern und Fachzeitschriften über Datenbanken und Einzeldokumente bis hin zu Lizenzen und Normen, wird es schnell unübersichtlich. Bis zu 50 Millionen Produkte, unterschiedliche Lizenzmodelle und laufende Preisveränderungen machen die Informationsbeschaffung zur echten Herausforderung. Die Lösung? Ein starker Partner, eine zentrale Plattform und ein klar strukturierter Prozess. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie auf www.unternehmenswissen.de. Jetzt entdecken, wie einfach professionelles Informationsmanagement sein kann mit Schweizer Fachinformationen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude beim Hören.
Was sind für dich die wichtigen Entwicklungsschritte und was sind die Prämissen, die die öffentliche Beschaffung erstmal seitens der Bundeswehr, aber auch im THW, einer Polizei in Zukunft regeln muss, um mehr oder weniger diesen Hochlauf so schnell wie möglich zu ermöglichen? Weil wir reden ja immer noch davon, die Haushaltsmittel werden bereitgestellt, aber sie müssen ja am Ende des Tages in den Anbietermarkt kommen.
Ganz genau, ganz genau. Und Sie müssen sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht? Sie müssen nicht nur in den Anbietermarkt kommen, Sie müssen dort in Produkte umgesetzt werden, ja? In echte Lieferfähigkeit, ja? Also wir sind eigentlich jetzt, was die Beschaffung betrifft, schon in der zweiten Stufe. Die erste Stufe war das sogenannte Sondervermögen, nicht? Also wenn wir uns erinnern, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat der Bundeskanzler in einer Bundestagssitzung, der damalige Bundeskanzler, eben dieses Sondervermögen angekündigt. Und das war damals ein Einmalbetrag. Das war ja schon eine schwindelerregende Höhe. Wir erinnern uns, 100 Milliarden Euro, nicht? Ich will das gar nicht kleinreden, das ist wahnsinnig viel Geld. Wir müssen das aber auch relativieren, weil das sind 100 Milliarden Euro brutto. Davon müssen wir 19% Umsatzsteuer abziehen. Davon müssen wir die Refinanzierungskosten abziehen. Die Zinsen mussten nämlich daraus auch bezahlt werden. Wir haben das über mehrere Jahre gestrickt. Wir haben das auf mehrere Märkte verteilt, also Flugzeugbau, Schiffbau und so weiter und so fort, sodass wir davon ausgehen, dass etwa 60 Milliarden Euro netto davon übrig geblieben sind. Wurde den 100 Milliarden Euro. Und wenn wir das dann noch auf verschiedene Märkte verteilen, nur um einen Vergleich zu haben, allein das Beschaffungsvolumen der Automobilindustrie für Halbleiter liegt pro Jahr nur für Halbleiter bei 50 Milliarden Euro. Ja, also das zeigt schon mal die Größenordnung. Und das war die erste Stufe. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die besonders leicht zu bewältigen war. Das ist nicht der Fall. Das sind auch, ich glaube, 80, waren Ende letzten Jahres über 80% der Mittel bereits gebunden. Aber da hat man sehr stark auf Geschwindigkeit und Marktverfügbarkeit gesetzt. Das heißt, man hat eigentlich versucht, den Ausrüstungsstand zu erreichen, den die Bundeswehr hätte haben sollen. Das heißt, man hat geguckt, welche Produkte sind fertig entwickelt. Genau das war dieser Begriff der Marktverfügbarkeit, am Markt verfügbar, was unter anderem dazu geführt hat, dass man bei den Kampfflugzeugen und bei den schweren Transporthubschraubern amerikanische Produkte gekauft hat, weil die eben genau verfügbar waren. Ja, da gab es auch sehr gute Argumente dafür. Und jetzt sind wir in der zweiten Stufe. In der zweiten Stufe haben wir eine Ausnahme von der Schuldenregel. Wir haben das 3,5% Ziel der NATO. Das heißt, wir verstetigen die Ausgaben jetzt auf einem deutlich höheren Niveau. So, und jetzt spielt natürlich nach wie vor das Thema Zeit und Geschwindigkeit eine Rolle. Das hat militärische Gründe. Ja. Die Militärs, ich bin kein Militär, ich will mir das auch nicht anmaßen, aber die Militärs sagen eben, wir müssen uns darauf vorbereiten, ich sage nicht, dass es passiert, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird, bis Putin glaubt, vielleicht sogar die NATO-Ostflanke irgendwie, sagen wir mal, potenziell angreifen zu können. Deswegen spielt Zeit und Geschwindigkeit eine ganz große Rolle. Aber jetzt kommen noch zwei Aspekte hinzu, die für die mittelfristige Entwicklung auch eine ganz große Rolle spielen. Das eine ist das Thema Innovation und neue Technologien. Also werden die Produkte, die wir heute oder bislang eingekauft haben im Sicherheits- und Verteidigungsbereich, auch noch in Zukunft Überlegenheit, militärische Überlegenheit sichern? Ja? Das ist eine ganz wichtige und zentrale Frage. Nochmal, ich maß mir das nicht an, beurteilen zu können. Ich bin kein Militär, aber es gibt durchaus ernstzunehmende Stimmen, die eben sagen, die Lösung unserer, sagen wir mal, unserer Überlegenheit besteht wirklich in der technologischen Überlegenheit, nicht? Also wir sind sehr stark in Dinge wie Drohnen oder künstliche Intelligenz und mal elektronisches Gefechtsfeld und so investieren und vielleicht weniger in traditionelle Technik. Und das dritte Thema, was noch dazu kommt, ist das Thema der Souveränität. Also das, was wir vorher mit Deglobalisierung für die zivile Industrie angesprochen haben, spielt natürlich in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie nicht nur auch eine Rolle, sondern sogar noch eine viel explizitere Rolle. Ja, weil wir ja in der Zwischenzeit schon Befürchtungen haben müssen, dass die Amerikaner uns noch zuverlässig beliefern, ja, insbesondere im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Wir brauchen ja von China und anderen Ländern, von denen wir hochgradig abhängig sind, gar nicht zu reden. Also das sind so die Themen, wo ich den Eindruck habe, die werden in Zukunft die Diskussion sehr, sehr stark bestimmen, nicht? Und die Beschaffungsstrategien sehr stark bestimmen. Und das ist in Teilen ein bisschen stärker akzentuiert als in der Privatwirtschaft, aber im Kern sicherlich von den Themen industrieller Einkäufer auch nicht so weit entfernt.
Genau. Ich nehme mal den Punkt mit rein, Innovationsdruck. Thema, was oder sehr prägnant diskutiert wurde, ist ja Verfügbarkeit von Drohnen, Innovationsdruck auch in diesem Produkt. Und auf jeden Fall aus den Podiumsdiskussionen eine Kennzahl oder einen Kommentar, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Im Endeffekt ist eine Drohne nach so einer Woche schon aus dem Innovationszyklus wieder raus und eigentlich ein veraltetes Produkt, weil entweder die Software veraltet ist und gehackt wurde oder es tatsächlich schon eine Weiterentwicklung gab, auch in der Physis des Produktes. Das heißt, ich habe, wenn wir jetzt mal weiterdenken, von der öffentlichen Beschaffung ja auch einen enormen Innovationsdruck jetzt im Einkauf der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. So, auch da ist ja der Hochlauf mit einer Konsequenz. Es ist ja nicht nur, dass das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand erstmal in diesen Markt kommt, sondern du hast es aufgezeigt, es muss um Produkte und Dienstleistungen kommen. Die haben entsprechende Vorprodukte. Also, wo liegt oder wo steht gerade der Wettbewerb, sage ich mal, oder der Wettkampf des Einkaufs auch in der traditionellen Rüstungsindustrie? Wie können die diesem Innovationsdruck und auch diesem Hochlauf irgendwo gerecht werden? Also vielleicht kannst du das nochmal ein Stück weit mit skizzieren.
Genau. Also ich habe vorher schon klar ein bisschen angedeutet. Wir haben, ich will das jetzt gar nicht gegeneinander ausspielen, aber wir haben ja in diesem Markt eine durchaus heterogene Entwicklung. Ja, das ist in der öffentlichen Diskussion sehr häufig so getan, als ob es den Sicherheits- und Verteidigungsmarkt gibt, den gibt es nicht, sondern der besteht aus ganz, ganz, ganz vielen Teilmärkten, die teilweise auch unterschiedliche Dynamiken haben. Nicht? Also, wenn wir so Entwicklungszyklen von Kampfflugzeugen angucken, nicht? Da reden wir, nicht? Oder was weiß ich, damals dem Truppentransporter A400M. Das sind extrem lange Entwicklungszyklen. Und ich will nicht jetzt nur sagen, das ist traditionelle Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, aber das ist das, was wir so klassischerweise damit verbinden. Auf der anderen Seite werden auch diese Produkte immer stärker Software definiert. Das ist das, was ich vorher auch schon angedeutet habe. Das heißt, diese Produkte sind upgradefähig, ja? Das heißt, ich hab vielleicht eine länger laufende Hardware, die aber sehr häufig mit kurzen Software-Innovationszyklen mit neuen Fähigkeiten versehen wird. Also wir entkoppeln quasi zwei Lebenszyklen voneinander. Und der zweite große Bereich, das habe ich vorher auch schon angedeutet, in den massiv Venture Capital auch fließt, ist der Bereich, ich sage mal, völlig neuer Technologien, autonome Systeme, eher Massenprodukte, nicht? Selbst der Drohnenmarkt ist ja ein heterogener Markt, nicht? Da gibt es sozusagen die Kleinstdrohnen, die in Massen produziert werden, die quasi Wegwerfprodukte sind. Wir haben viel größere Drohnensysteme, die andere Aufgaben erfüllen. Und da hast du den Innovationsdruck, das hast du gerade eben schon angesprochen, ne? Der wird teilweise eben, da reden wir nicht mal mehr von einem Jahr, sondern da reden wir wirklich von Monaten oder Wochen. Und diesen total heterogenen Beschaffungsmarkt zu bearbeiten, ist eine wahnsinnige Herausforderung, zumal wir uns eben immer stärker in diese nicht klassischen Rüstungsmärkte bewegen, wo eben Sicherheits- und Verteidigungstechnologien auch eine große Rolle spielen. Und ja, das ist, also darauf wird schon reagiert, nicht? Die Bundeswehr baut zum Beispiel ein Innovationszentrum auf und so, aber das ist keine kleine Herausforderung. Für die öffentliche Beschaffung, und das brauche ich dir nicht zu sagen, Matthias, und für das Vergaberecht ist das Thema Förderung von Innovationen durch öffentliche Auftragsvergabe. Ich meine, du machst Coino, das ist ja praktisch dein täglich Brot, seit vielen Jahren schon, im Kern auch nichts Neues. Ja? Aber trotzdem, also für Streitkräfte, für die Bundeswehr und für die Bundeswehrbeschaffungsorganisation macht es das nicht einfach. Ja, das muss man klar sagen, ja.
Okay, ich glaube, da haben wir schon mal ein paar ganz gute Themen mehr oder weniger angerissen. Ich würde nochmal versuchen, auch so einen gemeinsamen Schmelztiegel herauszuarbeiten. Wir hatten jetzt einige Themen, europäische Souveränität, die Globalisierung. Man könnte fast sagen, was hat uns das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eigentlich für einen Gefallen getan, dass wir heute schon etwas mehr wissen wie noch vor 4, 5 Jahren? Das hätte uns heute wahrscheinlich das Genick gebrochen. Wir haben noch ganz viele Themen da drin. Wo siehst du so die Kerngemeinsamkeiten, worauf sich Einkaufsexperten, Einkaufsleitung, genauso aber auch Supply Chain Manager eigentlich in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mit einer relativ hohen Verbindlichkeit einstellen müssen, weil unsere Lieferketten werden unabhängig davon, ob es direkt in der Sicherheitsindustrie am Ende des Tages angesiedelt ist oder nicht, determiniert. Vielleicht kannst du da nochmal so die gemeinsame Klammer so ein bisschen rausziehen.
Also wir haben bei dem Thema Lieferketten und Lieferkettensicherheit, das ist ja eigentlich auch eine Binse. Ich denke mal, spätestens seit Corona haben wir uns alle sehr intensiv und natürlich auch all die Supply Chain Managerinnen und Supply Chain Manager da draußen sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir hatten ja dann einen Boom beim Risikomanagement und bei der Frage, wie kann ich resilienter werden. Ich sehe zwei große unterschiedliche Elemente, die das Thema Lieferkette und zwar tatsächlich als verbindendes Element zwischen Sicherheit und Verteidigung und, ich sag mal, der kommerziellen Industrie, die große Herausforderungen haben. Das eine ist das Thema seltene Erden, kritische Rohstoffe. Ja? Das ist ja im Kern auch nichts Neues. Ja? Seltene Erden und kritische Rohstoffe, das ist sozusagen, da gibt's einfach eine geologische Notwendigkeit oder was gar nicht, wie ich sagen soll, warum wir da, sagen wir mal, Lieferketten haben, die eben aus Ländern wie Afrika oder Asien beispielsweise kommen. Das ist ja ein Thema, das ist durchaus auch schon erkannt, nicht? Es gibt eine EU-Verordnung dazu über die kritischen Rohstoffe und da gibt es eigentlich drei Lösungsansätze. Der erste wäre der Versuch zu diversifizieren. Das heißt, irgendwie die Abhängigkeit von Regionen abzusenken. Das zweite wäre, kreislaufwirtschaftliche Elemente zu stärken, sodass wir diese kritischen Rohstoffe überhaupt nicht mehr brauchen. Also Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft ist nicht nur ein ökologisches, sondern in der Zwischenzeit auch ein Resilienz- und Sicherheitsargument und Versorgungssicherheitsargument. Und das dritte wäre Forschung und Technologie, sind wir wieder beim Thema Innovation, um Ersatzstoffe zu finden oder Ersatzprodukte zu finden. Das ist eigentlich so der Bereich, in dem wir uns über seltene Erden und kritische Rohstoffe unterhalten. Und das Zweite sind, ich nenne es jetzt mal, die anderen Abhängigkeiten, die wir eben in globalen Wertschöpfungsnetzen, Wertschöpfungsketten haben. Und da ist natürlich besonders groß die Abhängigkeit von Technologie, Anbietern aus dem Ausland, nicht? Das betrifft einmal den großen Teil Software, nicht? Wo wir sehr stark immer noch natürlich insbesondere von den US-Tech-Riesen abhängen, ja? Den Microsofts, den Googles, den Amazon Web Services und so dieser Welt. Und auf der anderen Seite all das, was mit Hardware zusammenhängt, ne? Also denkt man an Chip-Krise und Chip-Produktion und so weiter und so fort, wo es auch eine hohe Abhängigkeit gibt von asiatischen Anbietern, TSMC, nicht? Als ein Beispiel mit 60% Weltmarktanteil und so weiter und so fort. Für all diese Herausforderungen gibt es durchaus Lösungsansätze. Ich hatte vorher schon ein paar skizziert, nicht? Wir können versuchen, zumindest den Versuch unternehmen, solche Technologien eben auch in Europa zu fördern und aufzubauen und so weiter und so fort. Aber darüber müssen wir uns im Klaren sein, das wird mit Wohlfahrtsverlusten verbunden sein. Nicht? Vermutlich werden die Produkte eben teurer. Nicht? Vermutlich müssen wir vielleicht andere Nachteile in Kauf nehmen, die damit verbunden sind. Man hat sich ja die Globalisierung nicht am Freitagnachmittag überlegt, weil man gesagt hat, die ist toll, sondern da gibt es ja handfeste wirtschaftliche Gründe. Das ist logisch, ja, das ist, ich weiß, das ist eine absolute Binse, was ich jetzt hier erzähle. Aber also da bin ich mir sehr sicher, das wird uns was kosten.
Da bin ich mir auch absolut sicher. Das Paradoxe ist für mich, dass so, gerade so im letzten Jahr so ein Gefühl auf einmal so ein Thema war, okay, wir müssen uns gar nicht mehr so stark um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Wir haben jetzt die wirtschaftlichen Herausforderungen. Und ich fand es so spannend, wie du es genau gerade reingebracht hast. Nee, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Nachhaltigkeit etwas Immanentes ist, weil Kreislaufwirtschaft ist ein Thema, das ist Zugang zu Ressourcen. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann haben wir ein Problem in Zukunft. Mit Blick auf die Uhr, Michael, ich hoffe, dass wir vielleicht auch nochmal zu einem anderen Podcast, zu einer anderen Podcast-Episode nochmal zusammenkommen können, weil ich glaube, wir haben einige Themen, an denen man wunderbar anknüpfen könnte und worauf ich sehr, sehr viel Freude hätte. Ich kann allen Zuhörern und Zuhörerinnen nur nochmal mitgeben, wenn sie im Einkauf gerade beschäftigt sind und Lust haben, das Thema Einkauf weiter zu bespielen und auf Veränderungen stehen, dann sind sie genau im richtigen Segment, weil jeder, der jetzt noch glaubt, dass es im Einkauf nur um eine Preisverhandlung geht, deine Eingangsthese, Michael, da kann ich spätestens mit diesem Podcast und den aktuellen Veränderungen im Markt sagen, der hat ein falsches Verständnis, weil ich glaube, es ist eine immanente Rolle, die wir haben. Und ich wünsche allen dazu ein gutes Händchen. Nehmen Sie dieses Momentum und verkaufen Sie den Einkauf nicht des Einkaufs wegen, um eine andere Stellung zu haben, sondern zeigen Sie auf, was wir hier gerade Tolles bewegen können und bewegen müssen in Zukunft. Ich danke dir ganz herzlich, Michael.
Ich danke sehr für die Einladung und fürs Zuhören, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank.
Wir sehen uns und hören uns wieder. Und ich wünsche allen Zuhörern noch einen angenehmen, tollen Tag nach dieser Podcast-Folge und empfehle Ihnen dringend, das Thema Sicherheit und Verteidigung in der nächsten Folge weiter zu vertiefen in unserem Podcast Kaufkraft Themenstark. Einen schönen guten Tag.
Sie hörten Kaufkraft Themenstark. Ein Podcast des BMI. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.